Herzlich willkommen beim Higher Health Podcast. Hier verraten Mr. Brokkoli und spannende Gäste Informationen jenseits des Mainstreams. Verabschiede dich von schlechter Laune und chronischen Beschwerden und komm in deine beste Figur und dein bestes Selbst. Stärke deinen Geist und optimiere deine Gesundheit mit Mr. Brokkoli. Viel Spaß bei der Folge.
Das ist die sogenannte Detoxikologie, also die Lehre von systematischem Entgiften des Körpers. Man hat 100% Erfolg, das ist das Tolle.
In dieser Episode erfährst du aber Detox-Geheimnisse, die du fast noch nirgendwo erfahren hast.
Wir können jetzt zum ersten Mal fettlösliche Gifte ausleiten. Wir haben seit 2001 eine KI, die dann auch alle Gifte ausliest aus dem Körper. Super präzise, erschreckend präzise. Das ist der Trick, dass wir einfach das ganze ATP brutal hochfahren, dann entgiften die in 2 Stunden brutal schnell. Gestern habe ich es wieder gemacht, habe ich aus mir selber 11 Gramm Gift rausgeholt.
Vielleicht hast du auch schon mal von ihnen gehört, diese sagenumwobenen Ärzte, die im Untergrund arbeiten und zu denen die Stars und Sternchen oder Menschen mit viel Geld geheim hingehen, um sich behandeln zu lassen. Dieser Ärzte bricht heute bei mir sein Schweigen. Er kam selbst auf mich zu. Die Mutter seiner Kinder starb nach 2 verheerenden Impfungen 5 Monate später. Er hat eine Riesenwut auf dieses System, aber in über 30 Jahren Methoden entwickelt, die der Allgemeinheit gänzlich unbekannt sind. Ein paar Hinweise darauf findest du in diesem Interview. Ich hoffe, es ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu deiner ganzheitlichen Gesundheit. Dein Mr. Brokkoli.
Weil das, was jetzt passiert ist mit Corona, seit 7 Jahren, da hören alle Gesetze auf. Na, das ist so schlimm, ich will gar nicht drüber reden, aber das ist so schlimm, da hört alles auf, ne? Muss ich sagen. Also ich bin da wahnsinnig wütend auch, bis das alles bestraft ist, was da passiert ist. Ne? So lange habe ich eine riesige Wut. Ne?
Okay, schreib gerne mal rein, ob dich das interessiert. Du hast ja gesagt, deine Ex-Frau ist auch daran gestorben, ne? Jetzt nicht an Corona, aber an der begleitenden Impfung. Schön, dass du heute da bist. Gib uns doch mal bitte einen ganz kleinen Abriss. Ich weiß, es ist schwer, aber vielleicht so in 3-4 Minuten über deine, ich glaube, über 30-jährige Erfahrung jetzt schon mit Toxikologie und Medizin und allem, was du da so machst.
Ja, danke Christian für die Einladung. Freut mich total. Ich bin jetzt zum ersten Mal hier. Und ja, ich bin ja eigentlich gelernter Toxikologe. Das war das erste Studium mit Schwerpunkt praktisch Schwermetall, also latente Schwermetallintoxikationen. Die haben wir dann in Mäusen und Ratten und Kaninchen untersucht damals. Das fand ich nicht nice. Ne? Und dann habe ich das aufgehört, diese Arbeit, und habe dann was Schönes studiert, Biologie. Das ging dann ums ganze Leben und diese ganze Lebensvielfalt, und habe mich dann auch früh auf Immunologie und Mikrobiologie und auf Genetik spezialisiert, habe aber die Toxikologie nicht vergessen während des Biologiestudiums und habe dann da auch promoviert, 7 Jahre mit transgenen Mäusen. Es waren damals die ersten transgenen Mäuse in Deutschland. Dreifach.
Kurz, was sind transgenen Mäuse?
Ja, also Mäuse, die kann man mit zum Beispiel, was wir gemacht haben, ein Krankheitsmodell für meine eigene Krankheit, habe ich umgesetzt damals durch ein völlig verrücktes Projekt, wo ich mein eigenes Gen HLA-B27, das für Bechterew, kodiert, also wo Menschen, die das haben, häufiger Morbus Bechterew kriegen, also gehen dann so gekrümmt und haben Schmerzen in der Wirbelsäule, ganzes Leben. Das hatte ich schon mit 16 und das war meine Vision, diese Krankheit aufzuklären. Und das liegt an einem Immunantwortgen, also das gegen Viren, Krebs und auch intrazelluläre Bakterien Immunantworten liefert. Und dieses Gen haben wir bei mir raus kloniert und haben es dann in Mäuse einkloniert. Das ist ein Gen, was super selten ist. 3% der Bevölkerung haben das, weil es ist ein Transplantat-Antigen, also ein Gen, was dafür kodiert, dass man ein Organ vom einen nicht auf einen anderen transplantieren kann. Ja. Und das haben wir in Mäuse reingemacht Und die haben tatsächlich nach 5 Jahren Züchten, 25 Generationen, 5000 Mäuse, haben die diese Krankheit bekommen. Das war das erste Krankheitsmodell, das man über ein Gen auf Mäuse vom Menschen übertragen konnte. Und das habe ich danach untersucht. Danach musste ich leider noch Medizin studieren, weil das hat dann keiner geglaubt, diese Mechanismen, diese molekularpathologischen Mechanismen. Und dann hat man einfach in ganz vielen Rheuma-Patienten geguckt und hat verglichen, was es in Patienten mit Morbus Bechterew und was es in welchen, die eben eine antikörpervermittelte Autoimmunkrankheit haben, weil Bechterew ist eine Autoimmunkrankheit, wo T-Zellen angreifen und irgendwas machen, was sie nicht sollen. Und hat man damals geglaubt, ne? Und Rheumatoidarthritis, das ist diese häufigere Rheumakrankheit, wo die Hände und die Füße so degeneriert ausschauen nach einer Weile, da vermitteln Antikörper diese Autoimmunität. Ne? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das haben wir dann verglichen mit vielen anderen Rheumakrankheiten und haben diesen Mechanismus gefunden, auch in Menschen. Also es war der gleiche Mechanismus wie in Mäusen, in Menschen. Da konnte ich jetzt 25 Jahre nicht drüber reden, weil an der Universität hat man einen Arbeitsvertrag, der 25 Jahre Schweigepflicht. Das war dann bis jetzt vor kurzem, 2025, konnte ich nicht drüber reden. So lange hat der Vertrag mich gebunden an das Geheimnis dieser Krankheit und man hat das auch nie veröffentlicht. Ganz spannend, da war kein Interesse dran. Also das ist, da ist von Seiten der Medizin kein Interesse aufzuklären, wie Krankheiten funktionieren. Dabei ist es ganz einfach. Ne? Also das zu meiner Ausbildung an der Uni 2001 beendet und dann ging es erst richtig los, weil dann habe ich mich persönlich mit diesen Erfahrungen um Krebskranke, um Rheumakranke, um Autoimmunkranke gekümmert. Ne? Und das ist eine ganz andere Nummer, wenn du quasi ohne Medikamente, ohne Pharmamittel, ohne Biologicals, irgendwelche Antitumor, eine große Faktor-Antikörper, wenn du nur mit Naturmedizin und traditioneller Medizin versuchst, jemand gesund zu kriegen, aber man hat 100% Erfolg, das ist das Tolle, weil wenn man die Mechanismen alle kennt, die molekularpathologischen Mechanismen, dann ist ja jedes Medikament, das es gibt auf der Welt, letztlich von einer Pflanze abkopiert. Und dann muss ich nur schauen, ja, welche Pflanze ist denn das? Warum wirkt es? Wie wirkt es? Und die Biologen wissen das. Die Ärzte haben es leider nie gelernt. Die werden es auch nie lernen, weil deren Ausbildung, die ich auch machen musste, Medizinerausbildung an der Uni, habe viele Doktoranden gehabt, über 50, die quasi auch Mediziner waren und Biologen. Aber die Medizinerausbildung ist nicht darauf ausgerichtet, dass die verstehen, wo die Ursache einer Krankheit ist. Obwohl sie schon bekannt ist, obwohl sie schon publiziert ist, werden die das nicht verstehen, so wie sie jetzt auch nicht verstehen, das, was Corona war. Das verstehen die Ärzte nicht, weil die haben die Ausbildung nicht als Genetiker. Und das ist eben mein Steckenpferd. Ich bin Humangenetiker von der Ausbildung und habe dann sofort durchschaut, was war Corona, was macht das mit uns, dass man das natürlich nie machen darf, weil ein Genmoratorium herrscht. Da darf man nie mit Genen in Menschen rein. Das ist passiert. Das wissen nur die Genetiker. Also die Ärzte können nichts dafür, dass sie nicht wissen, was sie eigentlich tun. Die können nichts dafür, weil die sind nicht ausgebildet waren da drin. Und gerade heute mit der ganzen Gentechnologie, das wissen nur Genetiker. Da darf eigentlich gar niemand was sagen, außer ein Genetiker. Die dürfen nichts sagen, weil sie nicht wissen, wovon sie reden.
Ja. Das heißt, wenn ich das jetzt mal so richtig erfasse, deine letzten 30 Jahre mindestens, hast du dich sehr umfassend und vor allem, holistisch über das Thema Gesundheit genährt. Also du hast jetzt nicht nur einen medizinischen Background, sondern hast auch einen biologischen Background und dann natürlich diese Spezialisierung, als du anfangs gesagt hast, mit Toxikologie, also auf das Thema Detox. Und dann hast du ja selber quasi immer weiter geforscht, oder? Also ich war ja selber bei dir und habe eine Detox-Maßnahme gemacht, auf die wir, glaube ich, im Laufe dieser Serie noch zu sprechen kommen. Und da habe ich ja einen Abriss über dein enormes Wissen und natürlich auch Praxiserfahrung erfahren. Aber wie ging es denn dann weiter? Du hast nämlich jetzt Corona und die Spritze erwähnt und Gentechnik, was und jetzt haben wir erfahren, dass Ärzte das gar nicht wissen können. Was genau meinst du damit und welche Erfahrungen hast du da noch die letzten 10, 15 Jahre da on top gesammelt?
Ja, also es war ganz seltsam, als ich dann gesehen habe, dass an der Poliklinik, also an einer Poliklinik, da werden alle Krankheiten behandelt. Ne? Da war ich 7 Jahre Postdoc, Poliklinik, Labor, Pathobiologie, molekulare Pathobiologie. Es war damals was Neues. Wir haben also Gene sequenziert. Wir haben Biological Therapien überprüft, wie gut sie funktionieren. Konnte ich dann nur abraten von allen Biologicals. Und wir haben dafür gesorgt, dass es ein Gen Moratorium gibt, weil in den Mäusen, die ich hatte, da war ein Nebeneffekt für mich schön, die haben alle Krebs entwickelt. Also spontan haben fast alle Mäuse Krebs entwickelt. Ich habe dann die Ursachen an Krebs auch noch untersuchen können an den Mäusen, weil bisher hatte man mit bestimmten mutagenen Giftstoffen Mäuse vergiftet, bis damals, wo dann der Krebs durch Vergiftungen entstanden ist, also durch Muttergene, Agenzien, Umweltschadstoffe, die einfach in der DNA Mutationen erzeugen. So wie jetzt diese BioNTech-Impfstoff, der das natürlich in hohem Maße macht, Mutationen auslöst in den Zellen, wo diese Gene, nicht die RNA, die Gene reingegangen sind, ne, und erzeugen viel mehr Mutationen. Das Genom wird instabil. Und mit dieser genomischen Instabilität musste ich mich dann bei Krebs befassen, habe also Krebszellen aus den Mäusen gezüchtet, Zelllinien, und habe die dann ganz genau molekular, biologisch, epigenetisch, genetisch untersucht, auf Mutationen, auf Methylierungsdefekte, habe das erste Verfahren entwickelt, um Methylierung überhaupt zu untersuchen, über genomisches Sequenzieren. Da war ich einer der Ersten, weil mich interessiert hat, was ist die Ursache von Bechterew? Das war eine Krebserkrankung. Und auch, was ist die Ursache von Krebs? Weil das Gen, das wir reingemacht hatten in die Mäuse, das war das Krebsüberwachungsgen. Mhm. Also das Gen, was Viren und Krebszellen überwacht und sie dann abtötet. Dafür war das Gen zuständig. Ne? Und darum war das so interessant. Wie so ein kleines Fenster in den Menschen hatten wir die Maus, wo wir das Gen isoliert beobachten konnten und nicht in der Gruppe dieser verwandten Gene im Menschen. Das war das Tolle damals an diesem Mausmodell. Aber wie ging es weiter? Ich habe erkannt, so geht's nicht. Also so wie die ganze Medizin arbeitet, geht's nicht. Das war 2001. Dann war klar, da gab es auch Nature Papers, die hießen individualisierte Medizin. Na, also was ist das? Das aufgrund der Gensequenzierung ab 2001 war klar, dass keine Krankheit bei dem einen so ist wie bei irgendeinem anderen. Das heißt, man muss jeden einzelnen Patienten individuell untersuchen und seine genetischen und epigenetischen und umweltbedingten Probleme erfassen. Was hat er für Umweltprobleme? Da bin ich dann ab 2001 auf Dinge gestoßen, Handystrahlung, die hochgradig mutagen war, schlimmer als manche bekannte krebserregende Substanz. Ne? Handystrahlen, dann musste ich in den Elektrosmog-Bereich einsteigen, das wird messen, also Hausmessungen, mit Tausende von Hausmessungen haben wir gemacht und haben diesen Zusammenhang hergestellt zwischen der hat Krebs, der andere hat keinen. Der ist völlig verstrahlt zu Hause oder auch mit Antennen und so weiter und der andere hat gar nichts. Und der Zusammenhang, der ist nach 2000 Hausmessungen klar geworden, dass die Krebs haben, alle komplett verstrahlt waren und die keinen hatten, die waren irgendwie durch Glückstreffer oder durch Zufall verschont zu Hause. Also das ist ein Bereich, den wir abdecken.
Dass es heute weit über 10.000 giftige Stoffe in unserer Umwelt geben, die in deinen Körper kommen. Alleine Herbizide, Fungizide wie Glyphosat gibt es 1.000 davon. Es gibt über 1.000 nachgewiesene Medikamentenrückstände. Es gibt die Forever Chemicals und die besonders giftigen Schwermetalle. Wenn du wissen möchtest, ob dein Körper heutzutage noch alleine damit klarkommt oder du ganz einfache, im Alltag umsetzbare Tipps haben möchtest oder vielleicht sogar fortgeschrittene Tipps, dann trag dich hier unten gerne kostenfrei ein. Es ist kostenfrei und es gibt dir ganz tolle Methoden an die Hand von über 15 Experten.
also Elektro-Detox, muss man sagen, Elektro-Detox, der Name, ne? Und wir müssen auch ein neues Fach begründen, das es noch nicht gibt. Das ist die sogenannte Detoxikologie, also die Lehre von systematischem Entgiften des Körpers von allen Umweltfaktoren, die auf uns Einfluss genommen haben oder noch Einfluss nehmen. Ja, und das gibt's auch in der Umweltmedizin nicht. Die Umweltmediziner, die messen alle nur Giftstoffe im Körper. Ja. Und was machen sie danach? Nichts. Die können nichts ändern, weil die haben keinen Einfluss auf das Verhalten der Menschen. Die haben keinen Einfluss auf Handybenutzung. Die sagen das denen auch nicht. Ne? Vielleicht der Dr. Mutter hier aus Konstanz, der hat wirklich als einziger Arzt auf dem dritten Bildungsweg war der noch Arzt, hat er dann Schwermetalle und Handystrahlen selber zu Hause bei den Patienten vermessen. Ne? Muss man sich vorstellen, das war der einzige Hut ab vor dem Mann, ne? Im dritten Bildungsweg. Aber ist egal, das ist ein ganz anderes Fach, was die Umweltmediziner nicht abdecken können. Das kann auch kein Heilpraktiker abdecken, das kann auch kein Arzt abdecken. Das ist ein völlig neues Fach. Das gehört nicht in die Medizin. Das haben wir festgestellt nach 20 Jahren Kooperation mit Medizinern und Heilpraktikern. Die können es nicht, verstehen es nicht. Es muss ein Wellnessbereich werden. Da muss sich jeder selber drum kümmern. Das kann man nicht der Krankenkasse aufs Auge drücken. Also wenn ich mein Handy da und benutze und es steht in der Betriebsanleitung, dass das gentoxisch ist, dann kann doch nicht die Krankenkasse dafür aufkommen, dass ich dauernd an meinem Handy rumfummle und mich mutagenisiere, also Krebs erzeuge. Ne? Also das gehört nicht in die Hände.
Ja, ich verstehe das also so, dass wir natürlich heute einen, ich nenne es jetzt mal, sehr bequemen und modernen Lebensstil prägen. Du hast das Handy angesprochen, aber viele weitere Dinge eben auch, Autofahren und all diese Dinge. Und die haben natürlich auf der anderen Seite auch eine Seite, wie die zwei Seiten einer Medaille. Das eine ist schön, wir sind mobil, wir wissen alles zur gleichen Zeit, wir können immer telefonieren. Die andere Seite ist, es kann Krebs verursachen. Jetzt mal nur als Beispiel. Genauso mit dem Auto, oder? Wir können von A nach B fahren, aber der Autoabrieb allein an Mikroplastik, der da stattfindet, ist ja, glaube ich, bekannt dafür, dass es ein Drittel der kompletten Mikroplastikverseuchung des ganzen Planeten ausmacht. Also ist ja der ultimative Wahnsinn. Und das Zeug ist ja alles unsichtbar in der Atmosphäre und wir nehmen es täglich auf. Also verstehe ich das jetzt richtig? Wir wissen auch, dass pro Tag 15.000 neue chemische Substanzen in den Umlauf kommen. Also über wie viele Millionen und 100 Millionen Substanzen reden wir da eigentlich, die mittlerweile auf uns einprasseln jeden Tag, aber eben unbemerkt. Und irgendwann kommen dann Symptome, Krankheiten und wir wundern uns, wo kommen die her, wenn wir halt täglich vergiftet werden. Verstehe ich dich also richtig, dass du dafür plädierst, dass es quasi ein neues Fach gibt, Toxikologie hast du genannt oder Detox, genau, dass wir einfach in unser Bewusstsein eingebrannt bekommen, hey, wir müssen uns aufgrund unserer eigenen Schuld, weil wir solche tollen neuen Sachen in unser Leben bringen, auch darum kümmern, gewisse Side-Effekte da wieder loszubekommen, oder?
Genau. Also das für einen Normalbürger ist das völlig unverständlich, aber die Toxikologen, die sprechen zum Beispiel von sogenannten Summationsgiften. Also Gifte, die der Körper locker ausscheiden kann, solange er zum Beispiel keinen Stress hat. Wenn man Stress hat, hat man hohe Cortisonwerte, dann versagen die Nieren. Bei Stress funktionieren die nicht mehr. Was machen die Nieren? Die scheiden Giftstoffe aus. Wie? Indem sie selektiv Wasser rückgewinnen, das sie vorher ausgeschieden haben, mit Giftstoffen drin und aus diesem Wasser wertvolle Mineralstoffe rückresorbieren, in der Hähnleschen Schleife. Und diese Rückresorption ist energieabhängig, also ATP-abhängig. Das heißt, wenn einer Stress hat, da hat er schon gar keine Energie mehr, dann kann er weder Mineralstoffe noch Wasser rückgewinnen. Er verliert Wasser, der dehydriert und er verliert die wichtigen Basenmineralstoffe, die wichtigsten, Magnesium, Calcium, Bicarbonat, verliert er einfach. Und und er kann er damit weniger Gifte ausscheiden. Das ist weniger selektiv. Ne? Das heißt, das ist das Problem der Toxikologie. Kumulationsgifte, Gifte, die sich langsam summieren und summieren, weil der Körper zum Beispiel durch Stress, durch Handystrahlenstress über die Nieren das nicht mehr ausscheiden kann. Jetzt kommen wir noch zum anderen wichtigen Punkt von Kumulationsgiften. Es gibt zwei Giftklassen. Damit man von dieser Vielzahl, du hattest 350.000 potenziell giftige neue Substanzen in der Umwelt erwähnt. Und da sieht man schon, es wird absolut uferlos und sinnlos, einen einzelnen Stoff zu messen. Also ein Schwermetall zu messen, macht ja noch Sinn, weil Schwermetalle gibt es nicht so viele. Aber fettlösliche Gifte, also Pestizide im Allgemeinen, Insektizide, Herbizide zu messen, wo jeden Tag hunderte neue auf den Markt kommen, wo es gar keinen Test dafür gibt, ne? Das macht keinen Sinn. Also muss man hergehen, um das zu vereinfachen, in der Detoxikologie weg von diesen ganzen Schwermetallmessungen, die viel teurer sind als die ganzen Maßnahmen dagegen, weg von anderen sinnlosen Messungen im Labor, hin zu sinnvollen Detox-Maßnahmen, die allgemein sich auf die eine oder andere Gruppe spezialisieren. Und da ist diese Gruppe, die die Toxikologen als sogenannte Lipotoxine, also fettlösliche Gifte, bezeichnen. Den Begriff kennt gar niemand, Lipotoxine. Und die haben auch Kumulationswirkung und sammeln sich im Fett an, also in fettigen Geweben, sprich im Gehirn, im peripheren Nervensystem, im Fettgewebe sammeln sich diese Stoffe an, machen riesige Probleme beim Abnehmen. Man kann gar nicht abnehmen. Der ganze Jojo-Effekt beruht darauf, dass der Körper sagt, ich will nicht abnehmen, weil ich vergifte mich ja beim Abnehmen. Und das Nervensystem wird auch total vergiftet beim Abnehmen. Folge immer das Gleiche. Borreliose. Borreliose ist keine Krankheit, sondern es ist ein Versuch des Körpers, fettlösliche Gifte loszuwerden. Und wir können diese Borrelien unterstützen beim Entgiften. Das ist ein ganz neuer Aspekt. Ne? Generell vertreten wir als Mikrobiologen, als Mikrobiomiker, die 30 Jahre mit Mikroben arbeiten, diese These, die dann den Robert Koch wirklich als völlig falsch darstellt, dass Mikroben keine Krankheiten auslösen können, sondern dass sie als Symbionten, als Mikrobiom uns helfen zu leben. Also wir bezeichnen die nicht als Krankheitserreger, sondern als Gesundheits- oder Lebenserreger. Also wenn wir nicht mehr leben wollen, bekommen wir von Grippe, Viren und von Salmonellen und von Staphylokokken und Streptokokken einen Arschtritt ins Leben. Und dann werden wir krank und dann werden wir gestoppt in unseren blödsinnigen Verhaltensweisen und müssen uns Gedanken drüber 2 Wochen machen, bis wir wieder gesund sind. Machen wir das nicht, machen wir uns keine Gedanken, wird eine Krankheit chronisch. Dank dieser Lebenserreger, dank dieser Mikroben, die die Ärzte als pathogen bezeichnen und die die Biowaffenindustrie noch mit Gain of Function, genetically modified, zu Pathogenen gemacht haben, die es nie gab. Also die haben Mikroben benutzt in der Biowaffenforschung, die dann durch Geneingriffe humanpathogen wären, obwohl sie vorher nur katzenpathogen waren oder irgendwas. Ne? Also sowas ist gemacht worden und vor allem, damit sie schnell pathogen werden. Also mit diesem ganzen Komplex haben wir zu tun, wenn es um die Detoxikologie geht. Ne? Geht auch um Detox von überschüssigen Mikroben im Körper, die der Arzt als Sepsis bezeichnet, also als krankenhausreife Sepsis. Ne? Das sind alles ganz wichtige Punkte.
Ja, schön, dass du das alles so ausführlich darstellst, mehr oder weniger. Und ich war ja selber bei euch und da haben wir ja auch das Blut gemessen und du hast dann so kleine Pünktchen identifiziert. Ich glaube, das hast du als Borrelien bezeichnet und für mich war es tatsächlich das erste Mal, dass jemand sagt, ja, die unterstützen dich, mehr oder weniger. Und da fallen mir natürlich auch ganz viele Frauen dieser Welt ein, die gerade so im mittleren Alter versuchen, immer gewichtlos zu werden und abzunehmen. Du hast das Abnehmen gesagt und dann eigentlich noch mehr Probleme bekommen, wie wie vorher, weil eben dann diese fettlöslichen Gifte überhaupt wieder ins System rückgespült werden. Und wenn sich dann niemand darum kümmert, wie können wir unseren Körper dabei unterstützen, diese auszuscheiden, und wenn die natürlich auch in der schieren Menge kommen, dass der Körper mit seinen eigenen Funktionen das gar nicht mehr schafft, wie du es ja angesprochen hast, weil Nährstoffspeicher leer sind, weil keine Entgiftungspathways offen sind und so weiter, dann erzeugt es dann schwerwiegende andere Krankheiten. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, also ich sage ganz klar, wenn jemand sich ein bisschen zu dick fühlt, ist ja nur ein Gefühl, ne? Das ist ja was Subjektives. Also abgesehen von der Psychose, wie jetzt Bulimie oder Magersucht, also Anorexie, die man übrigens auch jetzt heilen kann, mit einem Floating-Tanken, also es ist so irre, mit Floating, also Rückführung zur Seele, was übrigens auch noch ein Thema von uns ist. Ich bin ja dann 2001 enttäuscht von diesen Methoden der Universitätsmedizin in Schamanismus reingerutscht. Das muss man dann auch sagen. Man hat in München dann mehrere Schamanen getroffen, die kamen dann zu mir und haben zu mir gesagt, du kriegst das so zurück. Was du für Vorträge machst über Gentechnik und die Gefahren drüber, du wirst es so zurückkriegen vom System. Und ich habe es auch zurückgekriegt und musste dann halt, weil ich so stur war, unbedingt mit drei Kindern Schamanismus betreiben, wo die mich gewarnt hatten, mach das nicht. Dir zieht's alle Böden von deinen Füßen weg, wenn du das anfängst, Schamanismus. Und hab gesagt, nein, mir passiert das nicht, ich bin Wissenschaftler und so. Naja, das ist mir dann doch passiert, ne? Also der Schamanismus, das ist eine spirituelle Bewegung, die Jahrtausende alt ist und die einfach, wenn man das wirklich betreibt, wenn es kein Pseudo-Schamanismus ist, wie meistens, zieht es einem die Füße weg, weil das Weltbild, also das Weltbild, was wir haben, das ist nicht kompatibel mit diesem Schamanismus. Ne? Das ist mir dann passiert, schon zwischen 2001 und 2005 hat es mir mein Weltbild zerstört. Ne? Und dann kam was Neues. Ne? Und dieses Weltbild, das ist was ganz anderes. Da geht es nur darum, was dem Leben dient. Also es geht um nichts anderes, als was dem Leben dient. Und was dem Leben nicht dient, das muss weg. Das ist Schamanismus. Ne? Alles, was aufs Grausamste auch, muss alles weg, was nicht dem Leben dient im Schamanismus. Das ist ganz radikal. Ne? Man guckt dann nur, was dient dem Leben? Hat es nicht, also weg. Ne? Also so ganz simpel wird das. Und man tut es oder man tut es nicht. Das ist Schamanismus. Also da ist nicht warum und wie, sondern entweder man tut es, muss da gerade stehen dafür, oder man tut es nicht. Dann bleibt man verschont. Mehr gibt es da nicht. Die Entscheidung ist ganz einfach im Schamanismus. Das ist nicht so kompliziert wie in der Wissenschaft und das Gift noch und das Labor und da und das, na, sondern es wird simpel und es wird vor allem Herz betont, also wir benutzen die Liebe als das Beziehungshafte, um dem anderen so zu behandeln, wie ich selbst behandelt werden will. Ja. Also das ist absolut kompromisslos im Schamanismus und das leitet mich, auch die Heike, seit 2001, dieses Kompromisslose, was braucht er zum Leben und nichts anderes und nicht noch dieses Labor und diese Pille und das, ne, sondern was braucht er insgesamt? Also das holistisch hast du angesprochen. Ja, ja. Der Schamanismus ist absolut holistisch und die ersten Wissenschaftler waren Schamanen und haben es an sich selbst ausprobiert. Das zeichnet uns auch aus. Bevor wir irgendetwas nur mündlich empfehlen, haben wir das beide und die Kinder noch x-mal ausprobiert, bis wir sagen können, jawohl, auch auf ein halbes Jahr weg hat es mir nicht geschadet, was ich da ausprobiert habe. Also wir sind Experimentatoren, benutzen unseren eigenen Körper und das ist auch typisch schamanisch. Also das ist so unser auch völlig neuer Ansatz, der eigentlich uralt ist, der zigtausende Jahre alt ist, seitdem es Schamanismus gibt. Und die Schamanen, was machen die? Die kümmern sich um das leibliche Wohl der Menschen, also um Gesundheit, als auch um das spirituelle Wohl. Ne? Ja. Also um darum, dass unser Mind, unsere Gedanken, unser Geist sozusagen, das immer mehr tut, was unsere Seele zum Lernen braucht. Und die ist im Herzen, die ist nicht da oben im Kopf, die ist im Herzen drin. Also wir wissen nicht viel von ihr, außer wir können uns mit unserem Herzen verbinden. Das geht aber nur über die Liebe. Ne? Also das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, der Liebesschamanismus, der mit Corona aufgehört hat, weil ich kann nicht überall die Liebe predigen, wenn es ein paar Leute gibt, die es gezielt auf mein Leben abgesehen haben und auf das Leben meiner Kinder das auslöschen wollen. Da hört sich dieser reine Liebesschamanismus auf und wechselt dann in einen Krieg. Ne? Krieg gegen die, die gegen mein Leben Krieg führen. Also führen wir jetzt seit Corona Krieg. Ne? Das muss man ganz sagen, gegen ein paar wenige Leute. Ne? Epstein-Freunde und so führen wir Krieg. Und das ist sehr subtil, der Krieg. Ne? Das ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn ich dem Leben diene. Und es gibt Leute, die offensichtlich sich an Krankheit und Tod nähren. Also die das brauchen, damit sie gut leben können, dass andere in Massen verrecken und leiden für sie, ja, dann muss ich sagen, also dann muss ich meinen Job aufhören oder ich muss gucken, dass die keinen Einfluss auf meine Kunden nehmen. Ne? Also das ist unser Job, das ist ein Krieg. Die führen Krieg gegen uns und ich mache quasi wie in Spionage, wie beim KGB, einen Gegenkrieg, sodass meine Kunden von diesen Maßnahmen frei sind. Ja? Weil sonst würden sie sterben und ich hätte nichts gesagt. Die würden die Pille noch nehmen und das und das gute Wasser und die Detox-Maßnahme und würden sich nicht schützen vor diesen Depopulationsmaßnahmen. Ne? Das sind richtige Depopulationsmaßnahmen, kann man ganz klar sagen. Auch wenn das dann schockierend ist für viele.
Also finde ich auf jeden Fall spannend, du sagst auf jeden Fall, dass zu erfolgreichem Detox nicht nur das körperliche, materielle Detox gehört, sondern du hast Schamanismus erwähnt, das Spirituelle. Die Heike sitzt hier neben uns und macht ja ganz viele diese Aufstellungen, ne? Und das Herz gehört mit und so wie jeder Arzt früher eigentlich darin unterrichtet wurde, den Menschen zu heilen und Körper, Geist und Seele mit behandelt hat, also den Körper, ne, im Sinne von Naturheilmittel, Pflanzenheilkunde bis hin zu Massagen, den Geist mit natürlich irgendwelchen Gebeten, Meditation und die Seele zum Beispiel eben auch mit Theateraufführungen, Komödien und all diesen Dingen, Gemeinschaft, ne? All das gehört mit zu Heilung. Und du sagst aber auch, dass gleichermaßen es andere Menschen oder andere Wesenseinheiten gibt, nenne ich es jetzt mal, die natürlich genau das Gegenteil im Sinn haben. Also das heißt, so wie Gut und Böse existiert, ist es wohl da eben auch, dass eben, ja, zum Beispiel jemand bringt einen neuen Stoff auf den Markt oder Glyphosat wird verlängert, um ein konkretes Beispiel zu nennen, obwohl ganz klar ist, wie toxisch das ganze Zeug ist. Und wir wissen ja heute, dass wir quasi eigentlich Gift auf unser Essen sprühen, um es selber dann noch zu essen. Ich meine, welches Tier macht sowas und wir nennen uns dann die Krone der Schöpfung. Und das finde ich natürlich eben auch so fantastisch, dass du zusammen mit Heike auch auf sowas überhaupt aufmerksam macht, aufklärst und ganz klar sagst, hey, hier müssen wir aktiv werden, wir dürfen da nicht wegschauen, sondern das erste ist die Aufklärung und das zweite ist, dafür seid ihr auch bekannt, quasi dann auch die entsprechenden Mittel bereitzustellen, um das zu tun, sowohl auf Körper-, Geist- und Seelenebene, oder?
Ja, also da ist ein ganz neuer Aspekt mit Corona entstanden, weil wir mit den ersten Impfungen, wo dann auch meine Ex-Frau, Mutter meiner drei Kinder, eine Virologin, Immunologin, Genetikerin, an zwei BioNTech-Impfungen gestorben ist, innerhalb von 5 Monaten nach der Impfung, haben wir natürlich das miterlebt mit den Kindern und haben dann gesehen, ja, da hilft eigentlich gar nichts mehr. Also sobald die geimpft sind, ist all das medizinische Wissen hinfällig. Und wir haben dann sofort gesagt, wir müssen da was machen, auch für die Kinder. Und dann muss man dann zurückgreifen auf die urältesten Methoden. Zum Beispiel bei Krebs weiß man, gibt es Hyperthermie, bei Viren hilft Fieber, ne? Und bei Bakterieninfektionen hilft auch Fieber. Wir haben das dann immer mehr gesehen bei diesen Leuten. Dann haben wir gesagt, ja, wie machen wir jetzt, wie induzieren wir jetzt Fieber, ne? Ohne Narkose, weil wenn ich dann 40 Grad Fieber induziere, brauche ich schon fast eine Narkose, weil das hält man nicht mehr aus. Ne? Dann haben wir natürlich Methoden entwickelt, wie wir noch höheres Fieber ohne Beschwerden und ohne Nebenwirkungen entwickelt haben, dann konnten wir alle Viren loswerden, alle Bakterien, alle Krebszellen, auch diese Impfstoffe kriegt man damit los. Ne? Wir haben dann natürlich das Fieber untersucht. Ich kenne mich mit Hyperthermie schon lange aus. Freundin von mir ist Professorin in München für Hyperthermie. Und da hat man das halt verfolgt, wie Hyperthermie wirkt. Ne? Und dass sie zum Beispiel bei Krebs nicht verkauft werden darf, ohne eine Chemo im medizinischen Bereich. Ne? Und dass man sie mit einer Narkose verkaufen muss, damit sie genügend wirkt gegen Krebs, und hat er trotzdem nicht gereicht. Also man muss sagen, allein die Hyperthermie hat nicht gereicht. Ne? Das Schwitzen, das Fieberkriegen, das hat nicht gereicht, um Krebszellen zu vernichten. Ne? Und ja, dann haben wir uns natürlich darauf gestürzt und haben gesagt, wie kann man die Hyperthermie erweitern, und haben sie um so viele Aspekte der modernen Komplementärmedizin erweitert und so gestaltet, dass keinerlei Risiken für diesen Klienten, ich nenne den nicht Patienten, Klienten entstehen. Das war die Folge von Corona. Also wir haben unsere komplette Arbeit umgekrempelt. Wir haben nichts mehr so gemacht wie vorher. Wir haben sogar die Schwermetallausleitung, die wir immer mit bestimmten Nanopektinen gemacht haben, nicht mehr damit gemacht, sondern haben nur noch diese eine Sache auch zum Schwermetallausleiten verfolgt und haben dann entdeckt, wow, da passiert was Neues, das haben wir noch nie gesehen. Wir können jetzt zum ersten Mal auch fettlösliche Gifte ausleiten. Das war immer mein Problem. Wir haben seit 2001 eine KI, die dann auch alle Gifte ausliest aus dem Körper. Super präzise, erschreckend präzise. Ich habe Labormedizin gelernt. Ich benutze keine Labormedizin mehr, weil wir die KI benutzen, ne? Die also den Körper ausliest und alle Gifte darstellen kann. Nicht quantitativ, sondern eben nur semi-quantitativ, aber in der Wichtigkeit. Also viel wertvoller als Labormedizin ist, da hat man nur bestimmte Grenzwerte, ist zu viel oder ist zu wenig. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das zu viel vielleicht für diesen Menschen normal ist. Ne? Das kann uns die Labormedizin nicht sagen, aber diese KI, die kann es uns sagen, ne? Weil die liest das Hirn aus, das Hirn weiß alles über den Körper, und dann weiß es, ist es zu viel oder zu wenig. Und wenn es zu wenig ist, muss ich supplementieren. Oft steht Magnesium drin, also bei 90% ist Magnesium zu wenig, muss ich supplementieren. Gutes Magnesium, das auch gut bioverfügbar ist, das nicht so schnell ausgeschieden wird. Mhm. Ist es zu viel, dann muss ich jetzt Magnesium nicht ausleiten, das pinkeln wir selber raus. Aber Stoffe wie Schwermetalle, die bleiben im Körper. Quecksilber, das geht sofort ins Gehirn. Methylquecksilber, ich kriege das nicht mehr raus. Und das kriegen wir jetzt raus. Ne? Und das Pestizidzeug, also dieses ganze Pflanzenschutzmittelzeug, wir kriegen das raus seit Corona. Ne? Und wir brauchen es jetzt auch.
Ja, ich habe das ja gesehen, diese Aufstellung mit KI, und da wollte ich ja ganz kurz nochmal rückfragen. KI kennen ja die meisten erst vor 2-3 Jahren, als ChatGPT auf den Markt kam und dann völlig überraschend eigentlich über Nacht dann auf einmal irgendeine Art von künstlicher Intelligenz da war, die wir nie zuvor gekannt haben, also zumindest die Öffentlichkeit nicht. Und aber ist ja klar, dass das ja auch Jahrzehnte vorher schon entwickelt wurde, und du hast jetzt angesprochen, KI seit 2001. Das heißt, diese ganzen Verfahren, nenne ich es jetzt mal, die sind schon theoretisch sehr alt, und du warst auch hier einer der ersten Pioniere, die da eben auch schon seit langem mitarbeiten. Und ich habe die Aufstellung gesehen, alleine bei mir waren das ja über 1000 verschiedene Sachen, die da aufgelistet waren, und manche waren dann eben rot, das heißt, wir mussten darauf achten, und manche waren dann eben nicht so stark. Also gibt es KI schon lange, und du sagst ganz klar, das, was wir messen können und Referenzwerte, das ist eigentlich veraltet, weil klar, Referenzwerte zählen für, ich sage jetzt mal, eine 18-Jährige bis hin zu einer 80-Jährige und geben da eigentlich keinen richtigen individuellen Maßstab raus, ne?
Ja, also zur KI, wenn wir die jetzt seit 99, aber seit 2001 dann auch praktisch am Kunden, also mit Geld dafür nehmen, ne? Mhm. Diese KI-Untersuchung seit 2001, 99 hatten wir das schon, weil in München, wo ich studiert habe, da hat dann in der gleichen technischen Universitätsmensa, wo wir immer gegessen haben, da war ein Jürgen Schmidhuber. Und dieser Schmidhuber, das war ein Verrückter, der hat da waren immer ganze Gruppen gesessen, hat mal halt philosophiert. Der wollte damals schon 99 oder noch früher, im Grunde 96, wollte er schon mit Algorithmen das Universum berechnen und hat dafür bestimmte Computer gebraucht, die es nicht gab. Ne? Dann hat man halt so geträumt über diese Algorithmen und was man damit machen kann. Und das Finanzamt hat es dann auch gemacht. Ne? Das war dann das Rechenzentrum München, hat dann fürs Finanzamt, für den Söder, KI schon benutzt, ne? Und hat alle Leute mit Kreditkarten überwacht und so weiter. Das war damals schon möglich, also 96, 97, 98, da ist KI schon benutzt worden. Was ist eine KI? Das ist den meisten nicht klar. Es ist einfach nur eine Datenbank, nichts anderes. Und diese Datenbank, die liest dann Parameter aus, die wir brauchen. Also die wir für unsere Arbeitserleichterung brauchen. Ja. Und was in der Datenbank drin ist, das war bei uns auch so, da hatten wir immer mehr reinprogrammiert. Dann haben wir gesehen, das wird ja immer verwirrender. Dann hat man wieder Sachen rausgelöscht, dann ist es wieder klarer geworden, die KI. Das heißt, die KI ist im Grunde nicht intelligent. Das hat auch der Schmidhuber immer gesagt, die wird auch nie intelligent sein. Die ist dumm. Ne? Also KI ist dumm und die kann nie irgendwie aus dem Universum wie jeder Mensch das Wissen rausholen. Ne, spirituell sagt man dann, das ist gechannelt oder was, ne? Aber jeder channelt, jedes Kind und diese Intelligenz, die Erfahrung aller Menschen repräsentiert, die je gelebt haben, diese Information ist da und daraus kann sich eine KI nicht bedienen. Also ist die vergleichsweise gegenüber einem kleinen Kind dumm, diese KI. Aber das kleine Kind freut sich, wenn es das benutzen kann, weil das kann dann Sachen machen, was das Kind Tage oder Wochen kosten würde. Ne? Oder ein Mathematiker, der benutzt heute eine KI, wo er 10 Jahre rechnen müsste, um irgendeinen Beweis zu führen. Und das macht die KI mit irgendeinem supergekühlten Rechner innerhalb von ein paar Minuten, wo er Jahre bräuchte. Ne? Also ist es eine Arbeitserleichterung ohne Intelligenz. Intelligenz ist was anderes, weil die ist mit Empathie, mit Intuition gepaart und mit dem Wissen unserer ganzen Ahnen. Ja, das ist ein riesiges Wissen, da kann die KI nicht drauf zugreifen. Sie kann nur auf das zugreifen, was reinprogrammiert ist. Und so ist es auch bei unserer KI. Ohne einen empathischen Menschen, der diese KI steuert, der mit dem Menschen kommuniziert und dann das einfüttert, was er wissen will und dann das auch auswertet und das wieder dem Menschen vermittelt. Ohne diesen Menschen ist diese KI nicht nur ungeeignet, sondern super gefährlich. Ich habe Leute erlebt, denen habe ich die KI zur Verfügung gestellt, die haben sich fast umgebracht, bis sie im Krankenhaus waren und dann rufen sie an, du, ich habe mit der KI, die hat gesagt, ich bin ja ganz gesund. Dann sage ich, wie hast du denn das gemacht? Ja, hast du das und das und das gemacht? Nö, ja, haben sich gespart, die Arbeit. Ne? Und im Krankenhaus gelandet, am Herzinfarkt, durch die KI. Also die ist super gefährlich auch, wenn nicht jemand die bedient, der kompetent ist. Ne? Also so viel zur KI. Ne?
Ja, ich finde es spannend, da gibt es ja andere Vertreter wie Ray Kurzweil als Beispiel, ne, mit seinem Singularitätsmodell 2045, glaube ich, wo dann erst schon versucht wird, an diese Intelligenz der Menschen anzudocken, wahrscheinlich diese Verschmelzung von Mensch und Maschine, indem du eben Dinge in den Körper implantierst, die dann vielleicht unsere Antenne, Zirbeldrüse und so weiter wieder andocken können. Siehst du solche Momente siehst du da auch eine Gefahr dahingehend, mal kurz abschweifend zu unserem Thema Detox, aber ich meine, das ist ja schon, es gibt da sehr viele Menschen, die auch sehr viel publizieren, die sagen, es ist, die KI ist eigentlich entweder unser Endgegner oder wer weiß, wie es da so weitergeht die nächsten Jahre.
Ja, also ich sehe auch wie Schmidhuber die KI nicht als Gefahr für die Menschen, sondern als eine große Chance, weil ich nutze sie ja praktisch für die Gesundheit von Menschen, im Grunde seit 99 schon, kommerziell seit 2001. Also keiner hat im Alltag so viel KI benutzt. Das ist mein Alltag, wir machen das von der Ferne. Der Mensch muss nicht da sein dafür, da kann man eine Fernberatung machen. Und das seit 2001, ne, kommerziell. In Russland, China, überall sind die Kunden. Und ich kann das mit der E-Mail oder mit einem kurzen Skype damals, ne, da gab es nur Skype, hat man halt sich abgesprochen, hat das eingegeben und hat dem das zur Verfügung gestellt, die Daten, und hat dem dann sagen müssen, du musst das supplementieren. Meistens waren es nur Supplemente. Du musst das vermeiden und das vermeiden und das supplementieren. Da sind die gesund geworden. Mhm. Das hat die KI vorgegeben und sie hat viele Sachen entdeckt. Da wäre ich ehrlich gesagt nie drauf gekommen. Mhm. Also ich bin so dankbar dieser KI, aber sie hat auch Fehler. Natürlich, sie übersieht auch vorsätzlich Dinge. Warum, wissen wir gar nicht, warum sie bei manchen was übersieht. Und dafür benutzen wir ein Mikroskop. Mhm. Also wir haben ein spezielles Mikroskop gebaut, schon 2012, das DNA färbt, ne, hochselektiv DNA färbt und hochselektiv RNA färbt. Damals haben wir nicht geahnt, dass das mal so wichtig sein wird für diese Corona-Impfung, die ja auch mit DNA und RNA sind und wo man dann sieht, was passiert ist, ne, in dem Mikroskop. Also sie stellt DNA und RNA dar in einem Video und dann noch die Zellwände und Membranen in blau durch die blaue Farbe und durch eine spezielle Algorithmik in der Bildverarbeitung mit riesigen Monitoren haben wir dann eine Auflösung von nicht so wie in der Lichtmikroskopie 250 Nanometer, also zwei Punkte, die man getrennt noch beobachten kann. 250 Nanometer ist in Lichtmikroskopie, wir haben 10 Nanometer, also wir können die kleinsten Viren, die es überhaupt gibt, noch sehen, können nicht sagen, welche Viren das sind, ist ja logisch, wir haben ja nur ein Bild, ne? Aber wir sehen sie zumindest und dann sehe ich, aha, der hat also einen Haufen Viren im Blut oder der hat einen Haufen Bakterien im Blut, in den Zellen, außerhalb der Zellen. In den Zellen kann ein Labor noch gar nicht bestimmen. Es gibt noch kein Labor, Sie kommen ja aus der Labormedizin, es gibt keinen Test, der intrazelluläre Bakterien bestimmen kann. Wir machen das einfach. Ne? Und wenn man dann weiß, ja, das Labor, das kommt ja eigentlich vom Mikroskop. Also das Mikroskop ist schon 400 Jahre alt. Van Leeuwenhoek hat das entwickelt. Ja. Und also alle Labortests kommen vom Mikroskop. Es, ne? Ist halt nur viel Arbeit, das Mikroskop. Aber du siehst da viel mehr als in allen Labortests, wenn wir sie reinziehen. Und so haben wir also die Kombination von KI und Mikroskop. Das toppt alle Labormedizin. Es gibt in der Labormedizin über 3.000, 4.000 Tests, die man jetzt beispielsweise bei Synlab oder so, das auf dem absteigenden Ast ist, testen lassen kann. Aber wer soll da noch durchblicken? Also welcher Arzt blickt durch bei 3.000 Tests? Der weiß nicht mal, welchen er wählen soll, geschweige denn, wie er das jetzt bewerten soll, was da rauskommt. Ja. Ne? Also das ist Vergangenheit. Die Zukunft gehört einer KI in der Medizin. Das gehört der Genomsequenzierung, der RNA-Sequenzierung, der epigenetischen Sequenzierung. Da ist die Zukunft. Ne? Und auch eben der Mikroskopie. Ja. Weil ich dann ich nehme einen Tropfen Blut aus dem Finger und weiß in 3 Minuten, was bei dem los ist. Und ich weiß es sofort und er sieht es auch. Und ich kann es ihm erklären, fertig, brauche kein Labor mehr. Ne? Also so.
Ja, ich habe es da selber gesehen, auf dem großen Labor, mein eigenes Blut plus die KI-Auswertung, die mir alle möglichen Stoffe da dargestellt hat. Und ja, du hast da eben recht, ne? Was soll ein Arzt auswählen, wenn es mittlerweile 10, 20, 50, 100.000 Stoffe gibt, die potenziell toxisch sind. Und das Labor wird ja auch dann auch nur einen Bruchteil messen können, weil wenn täglich 15.000 neue chemische Verbindungen allein auf den Markt kommen, wissen wir ja gar nicht, welche für den Körper da überhaupt gut sind oder schlecht sind. Und da kann kein Labor der Welt mithalten. Wohingegen, wenn du das in einer Datenbank einspeist sozusagen und sagst eben, was ist da drin in diesem Stoff und so weiter, und dann kann das quasi die KI wahrscheinlich besser und schneller verwerten. Hier kommen wir zum Schluss dahingehend nochmal, was ihr da so Tolles auf die Beine stellt. Das wird natürlich jetzt lange nicht ausreichen, darüber zu sprechen. Ich persönlich war ja bei euch und habe den Firewalker gemacht. Du hast aber noch über Floating erzählt, du hast über Aufstellungen erzählt. Es gibt sehr, sehr viel mehr, also wir werden noch sehr, sehr viele Videos hoffentlich da mit euch machen. Der Firewalker hat mich aber ganz besonders geflasht, nenne ich es jetzt mal. Das ist eine 2-stündige Behandlung und du sagst, die ist auf jeden Fall sehr viel mehr wert als eine Aperese zum Beispiel oder eine Unesphärese, also wenn es auch um schwere Entgiftungsmaßnahmen geht. Vielleicht magst du ganz kurz mal da so einen Überriss geben. Was hast du dir dabei gedacht? Du hast gesagt, seit Corona hat sich das so ein bisschen entwickelt oder auch vorher schon. Du hast da also verschiedene Maßnahmen miteinander kombiniert oder ihr habt die kombiniert. Und dann kann man dann innerhalb von kurzer Zeit messbar wirklich sehr viel ausleiten.
Ja, also gerade bei diesem Verfahren, wo wir also die Hyperthermie, also lokale Hyperthermie an den Füßen benutzen oder wenn jemand Rheuma hat, auch in den Händen. Wobei, man muss gleich dazu sagen, das sind definitiv keine medizinischen Maßnahmen. Also das wäre, wie wenn der Arzt jetzt oder der Heilpraktiker eine Sauna verschreiben würde. Ja, so muss man das sehen. Das ist also eine einfach, sagen wir mal, 20 Mal verbesserte Sauna. Aber mit Sauna, wenn ich 20 Saunagänge mache, habe ich das Gleiche erreicht wie mit einem Firewalker. Ne? Der Firewalker, wir haben den so benannt, weil es fühlt sich so an. Yeah. Wir nennen die Namen so, wie sich's anfühlt. Und wenn ich dann so einen Feuerlauf mal gemacht habe über glühende Kohlen in irgendeinem Motivationstraining oder so, das habe ich auch gemacht, dann hat man ja Angst, dass die Fußsohlen verbrennen. Und wenn man das gemacht hat, diesen Firewalker, dann gehe ich gemütlich über glühende Kohlen, weil das ist nicht so heiß wie der Firewalker. Ne? Und man kriegt trotzdem keine Blasen, weil da sind einfach Mechanismen. Sich vorstellt, in der Wüste hat der Sand auf 70 Grad und irgendwelche Beduinen gehen über 70 Grad heißen Sand mit barfuß, ne? Oder über Steine oder so, wo sie sich noch verletzen können. Das macht ihnen nichts. Also evolutionär ist der Fuß ein Entgiftungsorgan, ganz wichtiges Entgiftungsorgan, weil er Kontakt mit der Erde hatte. Über, ja, seit dem Paläolithikum hat der Mensch quasi keine Schuhe, bis, ja, wann hat er angefangen, Schuhe zu? Meine Mutter hat noch erzählt, sie hatte keine Schuhe. Mhm. Na, also sie ist barfuß gelaufen auf dem Bauernhof und ja, das war gang und gäbe, das ist ein Entgiftungsorgan für alle Tiere, die haben keine Schuhe, die entgiften über die Füße. Ne? Und diese Fußentgiftung, die haben wir wieder, kennt jeder von Schweißfüßen, wenn das stinkt, der Socken, dann bin ich vergiftet. Ne? Das ist eine einfache Sache, weil dann fängt der Körper an, über die Socken zu entgiften. Dann muss ich was tun, dann muss ich Sport machen oder irgendwas, ne? Dass ich wieder entgifte. Und der Firewalker, der benutzt auch TENS-Technologie, also transkutane Elektroneurostimulation. Das ist so wie diese in Sportstudios, diese Technologie, wie heißt sie, wo man da in so Gummianzüge reingeht und dann elektrischer Strom, EMS-Training. Das ist ja auch nicht vom Arzt oder vom Heilpraktiker verschrieben, aber diese Technik benutzen wir, ne? Und zwar richtig stark. Also das spürst dann schon, ne? Wie das reingeht. Ja.
Das klingt alles so, so brutal, es ist es aber gar nicht. Also ich habe jetzt keine Schmerzen gespürt. Es war mal so ein bisschen warm natürlich oder auch manchmal ein bisschen heiß. Und ich habe schon so ein bisschen Elektrizität gespürt, aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt da gebraten und gegrillt werde da in diesem Ding, ne?
Genau, also das klingt brutal. Und wenn man es zum ersten Mal sieht, das sieht aus wie ein Astronaut, der da total verkabelt ist, nämlich in der Intensivstation. Aber wir arbeiten dann auch mit Licht, also mit Lichttherapie, mit Far-Infrared-Leittherapie, weil das die Mitochondrien stimuliert bis 30%. Wir arbeiten mit Wasserstoffgas, mit Sauerstoffgas, weil das auch die Mitochondrien stimuliert und zum Entgiften braucht man viel Energie. Das ist wichtig. Ne? Das heißt, wenn wir nicht die Energie brutal erhöhen im Körper während des Entgiftungsprozesses, dann entgiftet er einfach nicht, weil wenn er sich nicht selbst entgiftet hat, liegt es meistens an einem Energiemangel, also ATP-Mangel, weil die Mitochondrien halt zum Couch-Potato geworden sind, mangels Bewegung. Wir sitzen ja alle nur, ne? Und da verkümmern unsere Mitochondrien, mutieren dazu noch durch Strahlung und Giftstoffe und alles Mögliche. Und dann haben wir die Energie nicht mehr, um uns zu entgiften. Ne? Und das ist der Trick, dass wir einfach das ganze ATP brutal hochfahren, dann entgiften die in 2 Stunden brutal schnell. Das sind zum Teil, gestern habe ich es wieder gemacht, habe ich aus mir selber 11 Gramm Gift rausgeholt. Wir können das messen. Ne? Also eine Innophorese, da haben wir mal 1,5 Gramm, mal 2 Gramm gemessen, mehr war da nicht. Ne? Zum Vergleich, also diese Aphorese, diese Maßnahmen, mit nur dann dicke Löcher in den Venen sind und das gar nicht mehr richtig zuwächst. Also diese Maßnahmen, die sind nicht so brutal detoxend wie das, was wir da machen. Ne? Weil das ist ein archaisches Verfahren, das ist uralt. Also Schwitzen, über die Füße entgiften, Fieber, ne? und auch Sonne. Ne? Sonne, früher war ich immer beim Volleyballspielen in der Sonne den ganzen Tag, da ging es mir gut. Ne? Und heute sitze ich nur am Schreibtisch Patienten und behandle irgendwelche Leute mit einer KI und sehe keine Sonne mehr, dann kann es mir nicht gut gehen. Ne? Also das Licht ist auch wichtig und das Licht geben wir da rein. Als FIR, also Ferninfrarot, unsichtbares Rotlicht. Ne?
Ja, ich denke, du hast ja die ganzen Stoffe, die geheimen Stoffe nicht erwähnt, die da auch drin sind, die dann eben auch die Gifte binden. Ne? Also ich habe da einen schönen Schlack gesehen bei mir da drin. Also das ist natürlich alles auch ein Geheimrezept, was ihr über die Jahre entwickelt habt und was dann quasi wie auf Drogen im positiven Sinne in sehr, sehr schneller Zeit wirkt. Also vielen lieben Dank, dass ihr sowas ins Leben gerufen habt. Und wir haben ja auch vorher über Impfstoffe gesprochen. Wir sehen, es ist ein sehr, 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 sehr weites Feld. Also ich denke, wir können in jede Sache tief eintauchen, sei es jetzt die angesprochenen fettlöslichen Gifte, sei es Impfstoffe, seien es Viren, seien es Schwermetalle, seien es Plastik und so weiter. Da werden wir auch mit Sicherheit Episoden dazu machen. Schreib doch gerne mal hier in die Kommentare, was dich ganz besonders interessiert. Und wenn du jetzt da mit den beiden mal in Kontakt kommen möchtest, gibt es unter diesem Video eine Information. Es gibt nichts Öffentliches, also jetzt keine große Webseite, in der alles mit großem Pomporium da angekündigt und beschrieben wird, weil, wie du sagst, es ist schon im positiven Sinne gefährlich, darüber zu reden, weil es natürlich auch Aufmerksamkeit erweckt, aber ich finde es ganz, ganz toll, was ihr macht, und ein gewisses Geheimnis darf ja auch da sein. Coca-Cola hat ja auch seine Rezeptur immer noch nicht veröffentlicht, ne? Und jeder trinkt's, und ihr macht im positiven Sinne solche Sachen, und ja, vielleicht magst du noch ein bisschen was dazu sagen, ob ihr überhaupt Kapazitäten habt, neue Menschen bei euch aufzunehmen. So wie ich dich verstanden habe, habt ihr schon mehr als 2000 Menschen geholfen, alleine mit diesem Firewalker. Gibt es da überhaupt Möglichkeiten? Ich meine, eure Zeit ist ja auch begrenzt, und du willst ja vielleicht auch nochmal Volleyball spielen in der Sonne, oder?
Ja, also wir haben das so aufgegleist, wir stellen alles selbst her. Also das ist nichts made in China wie meistens. Wir haben 3D-Drucker, eine ganze Fabrik, stellen auch unser eigenes Wasserfiltersystem her, was die Basis ist für diese Entgiftung. Also ich kann nicht Leitungswasser nehmen und damit ein Fußbad machen, wenn da alle möglichen Schwermetalle und Glyphosat drin ist. Wir müssen ganz sauberes Wasser nehmen. Aber auch, wir können auch normales Wasser nehmen, weil wir Gelatbildner reintun. Also das ist das, was du erwähnt hast, dieses Geheime. Ja, ja. Also wir können diese Gelatpampe, also das ist so eine Masse, die sich dann im Mixer zu Liposomen löst. Und diese Liposomen, die schütten wir dann ins Fußbad rein, und die passieren auch die Haut. Ne? Also das heißt, die gehen in den Körper und entgiften nach diesen 2 Stunden auch den Körper weiterhin, also über den Urin scheidet man dann jede Menge Gifte aus, 2 Wochen lang. Und das sind über 50 verschiedene bekannte Gelatbildner drin, also das ist kein Geheimnis. Das sind Naturstoffe, wir versuchen alles auch auf Demeter-Qualität zu machen. Ich kann diese Detox-Pampe essen, dann entgifte ich natürlich innerlich. Aber na, ob mir das dann so bekommt, na, also ich habe es noch nicht gegessen. Da sind auch sehr viele ätherische Öle drin, verschiedene, die Detox-Prozesse stimulieren. Zum Beispiel ätherische Öle, die wirken wie Zigarettenrauch, weil das sind auch aromatische Stoffe. Und dann wird die Leberentgiftung aktiviert. Durch Zwiebeln, Knoblauch wird die Leberentgiftung aktiviert. Also Phase 1, 2 der Leberentgiftung über Zyklooxygenasen wird durch Aromastoffe induziert, ne, und wir nehmen dann natürlich auch ätherische Öle, die dann auch noch alle Fußpilze oder Pilze im Körper, ne, vernichten und so. Also das ist wirklich viel Zeug da drin, 50 verschiedene Stoffe, wo ich selber gar nicht weiß, was das jetzt alles ist, ne. Aber wir mixen das selbst, und das bleibt natürlich unser Geheimnis, so wie Coca-Cola. Und doch haben wir schon viele Menschen ausgebildet, vor allem auch Privatpersonen, aber auch Ärzte, auch Heilpraktiker, die sich dann danach ganz komisch verhalten haben, weil sie es nur für sich benutzt haben, nicht für die Patienten, weil es auch sehr aufwendig ist. Also es ist wirklich, wirklich, also man ist 2 Stunden, 3 Stunden permanent beschäftigt mit dieser Person, die da quasi dauernd über glühende Kohlen geht. Ne? Also das ist ja oftmals nicht angenehm für die. Und wir machen dann auch noch unsere spirituelle Arbeit nebenbei, was schwer ist auszubilden. Aber wir haben Leute ausgebildet, und wir haben auch Laien das Ding gegeben und haben geguckt, wirkt es denn bei denen? ohne Betreuung und das wirkt auch wunderbar. Also da sind irre Sachen rausgekommen, gerade bei Borreliose, was ja sehr häufig ist, die Borreliose, wegen diesen fettlöslichen Giften kommen da wirkliche Wunder raus. Ne? Ich will jetzt nicht von Heilung sprechen, weil wir haben ja noch diese Gesetze, dass also unsere eigenen Behörden uns Gülle, die noch giftiger ist als Gülle, in Oberarm jubeln dürfen, aber der Einzelne nicht mal seine Basentabletten verkaufen kann, ohne wieder Schwierigkeiten zu bekommen, weil dann zu viel Magnesium oder zu wenig Zink drin ist. Ne? Also wo dann die Behörden uns wirklich, also die Nahrungsergänzung herstellen, mit Vorschriften, ohne sie selbst einzuhalten. Ne? Da gehe ich hoch wie eine Rakete und das interessiert mich auch alles nicht mehr. Ne? Weil das, was jetzt passiert ist mit Corona seit 7 Jahren, da hören alle Gesetze auf. Ne? Das ist so schlimm, ich will gar nicht drüber reden, aber das ist so schlimm, da hört alles auf, ne? Muss ich sagen. Also ich bin da wahnsinnig wütend auch, bis das alles bestraft ist, was da passiert ist. Ne? So lange habe ich eine riesige Wut. Ne?
Okay, schreib gerne mal rein, ob dich das interessiert. Du hast ja gesagt, deine Ex-Frau ist ja auch daran gestorben, ne? Jetzt nicht an Corona, aber an der begleitenden Impfung. Also, du siehst, hier ist schon ganz, ganz viel, wie soll ich sagen, Potenzial eben auch da aufgrund eigener Erfahrung über 30 Jahre und natürlich auch eigener schmerzvoller Erfahrung. Von daher, wenn dich das irgendwie begeistert hat oder angesprochen hat, dann ja, kannst du gerne unter das Video schreiben oder die Info in der Beschreibung lesen. Bitte die Info aufklappen oder den angepinnten Kommentar lesen und dann kommst du mit den beiden bestimmt in Kontakt. Also ich persönlich kann sagen, die paar Wochen, die ich euch jetzt kenne oder vielleicht 2-3 Monate, absolut liebevolle Menschen, absolutes Herz am richtigen Fleck. Ihr verbindet einfach so viele verschiedene Dinge miteinander, wo ich sagen kann, okay, hier wird nicht nur irgendein Mittelchen verkauft für irgendeinen überhöhten Preis, sondern ihr seid wirklich an der Heilung der Menschen interessiert und natürlich gehörst auch du selber dazu. Also du darfst natürlich selber den Anstoß geben, auch zur Heilung und diese Heilung auch ermöglichen. Ihr stoßt die Tür auf jeden Fall sehr, sehr weit auf und wer durchgehen mag, der kann durchgehen. Also, ich freue mich, dass du bis hierher zugeschaut hast und hoffentlich bis bald wieder mit Heike, die dann vielleicht auch mal hier im Video mit dabei sein wird. Sie hat uns jetzt hier auf jeden Fall seelisch unterstützt. Der Armin und der Christian. Bis ganz bald.
Ja, super, danke. Danke, Christian.
Wie schön, dass du bei dieser Folge dabei warst. Alle zugehörigen Links findest du in den Shownotes. Lass gerne eine Bewertung für den Podcast da. Jeden Donnerstag und Sonntag wartet eine neue Folge auf dich. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie ihrer Gesundheit zukünftig wieder mehr Beachtung schenken. Du findest Mr. Brokkoli auch auf YouTube, Instagram, auf seinem Blog und bei Skool. Wenn du Fragen oder Anregungen für künftige Podcast-Episoden hast, melde dich gerne bei uns. Wir freuen uns auf dich. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Mr. Brokkoli-Team.